Beten wir, Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also in der Reihe über die Tugenden haben wir die göttlichen oder die sogenannten eingegossenen Tugenden erledigt und heute kommen wir zur ersten der sogenannten Kardinalstugenden, nämlich der Klugheit. Kurt Tucholsky sagt, der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann, das Gegenteil ist schon schwieriger. Noch einmal, was sind Tugenden eigentlich? Wenn man sie definiert, Tugenden sind verlässliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten des Verstandes und Willens, die das Tun regeln, die Leidenschaften ordnen und das Verhalten lenken. Sie verleihen Leichtigkeit, Sicherheit und Freude zur Führung eines sittlich guten Lebens. Das ist die Definition einer Tugend. Was heißt das? Verlässliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten. Wenn man sich eine Tugend erworben hat, dann ist das etwas, was einem dann sozusagen, wo einem das Gute leichter fällt als das Schlechte. Jetzt reden wir schon von den menschlichen Tugenden, bei den göttlichen Tugenden werden sie eingegossen, sie werden geschenkt und mein Beitrag besteht sozusagen darin, dass ich sie annehme, das Geschenk. Bei den Kardinalstugenden sind es menschliche Tugenden, da geht es darum, dass man sie wirklich auch durch Übung erwirbt. Ich meine, auch das könnten wir ohne die Hilfe Gottes nicht, aber da ist sozusagen das eigene Tun auch schon mehr im Vordergrund. Wenn man sie erworben hat, dann sind es verlässliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten. Ja. Die betreffen den Verstand und den Willen. Eine Tugend sich erworben zu haben, lässt einen so ganz, ganz automatisch sozusagen den Verstand in eine gewisse Richtung verwenden, ihn auch richtig verwenden und die richtigen Willensentscheidungen treffen. Insofern regeln sie dann unser Tun, ja, also wenn man eine Tugend erworben hat, dann folgt daraus ganz automatisch, dass man entsprechend handelt und gleichzeitig sozusagen auch Widerstände im Griff hat. Das ist damit gemeint, wenn davon die Rede ist, dass die Leidenschaften geordnet werden. Also dass man nicht sozusagen hin und her gerissen wird die ganze Zeit, sondern ein tugendhafter Mensch hat sozusagen selbst die Zügel in der Hand, ja, so lenkt er selbst sein Verhalten, ja. Aber eben nicht nur mühsam und abgerungen ständig, sondern eine Tugend erworben zu haben, heißt das, dass man es mit Leichtigkeit, Sicherheit und Freude machen kann. Also darum zu kämpfen, zahlt sich wirklich aus, weil nachher wird es leichter. Ja. Zur Führung eines sittlich guten Lebens, das ist natürlich auch schon sehr christlich geprägt. Später werde ich noch was dazu sagen, wie die Philosophen das dann auch in der Neuzeit oft anders gesehen haben. Aber natürlich wollen wir tugendhaft leben, heißt nicht umsonst, hat eine gewisse Bedeutung, dass man natürlich das Richtige und das Gute tut. Ja. Eine Tugend ist immer auf das Gute ausgerichtet. Warum heißen die Kardinalstugenden Kardinalstugenden? Die Kardinäle sollten sie auch haben, aber auf die kommt es nicht, also die sind in dem Fall nicht gemeint, sondern Cardo ist die Türange, ja. Also das, worum sich alles dreht, was sozusagen, man sagt ja auch auf Deutsch, das ist ein Angepunkt. Ja? Also eine Kardinalstugend ist sozusagen das eine Grundtugend. Ja? Wenn ich die erworben habe, dann hängen viele andere Tugenden davon ab, weil es sozusagen etwas ist, was sozusagen als Fundament oder eben als Türangel für die anderen gelten kann. Und heute wollen wir uns in diesem Sinne also speziell Gedanken machen über die Klugheit. Schon im Buch der Sprichwörter heißt es, sehr kurz, oft zitiert, der Kluge achtet auf seinen Schritt. Denkt man sich, naja gut, der ist eh klar. Aber das ist ein Wort, das also wirklich sehr viel an Tiefe hat. nämlich es zeigt schon etwas sehr Wesentliches auf, was mit Klugheit nämlich gemeint ist. Nicht nur Intelligenz, gar nicht eigentlich in erster Linie Intelligenz oder Bildung oder sonst etwas, sondern dass die Klugheit uns eine Hilfe ist, richtig zu gehen und richtig fortzubewegen, richtig zu leben. Ja. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, der Kluge achtet auf seinen Schritt. Ich kann also, werde ich später noch genauer ausführen, nicht nur um das Prinzipielle gehen, die Gedanken, die man sich macht, sondern eben das, was daraus folgt, wohin man da deswegen geht, weil man klug ist. Die Klugheit macht die praktische Vernunft bereit, in jeder Lage wahres Gut zu erfassen und richtige Mittel zu wählen, es zu erlangen. So kann man das sozusagen umfassender sagen, ja, wenn der Kluge achtet auf seinen Schritt. Was heißt das, dass man das richtig Gute erfasst? Ja? Da kommt man schon zu sehr grundsätzlichen Fragen. Wenn der Kluge sozusagen aufs Richtige setzen will, als Grundlage für sein Handeln, was ist das Richtige eigentlich? Wir als Christen kennen die Antwort natürlich. Ja. Wir landen bei Gott. Ja. Wir landen bei Gott, der die Liebe ist. Christus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Die Klugheit sucht natürlich nach dem letzten Seinsgrund, nach dem, was alles erklärt, ja, was die Grundlage für alles andere ist. Deswegen kann auch in der Klugheit die Erkenntnis des Wahren niemals im Gegensatz sein zur Liebe. Weil wir können als Christen ja sagen, wir kennen die Wahrheit, weil wir Gott kennen, aber wir kennen Gott und wissen, dass er die Liebe ist. Manches Mal werden oft von scheinbar klugen Leuten Widersprüche konstruiert, dass man sagt, naja, also entweder handle ich jetzt richtig und klug oder ich bin halt liebevoll. Aber diesen Gegensatz kann es nicht geben. Weil wenn der Kluge nach dem letzten Seinsgrund sucht und das Wesentliche erkennen will, als Grundlage für sein Handeln, dann erkennt er Gott. Und Gott ist die Liebe. Und das kann also kein Widerspruch jetzt sein. Ja. Da merkt man dann oft sehr praktisch, dass irgendwas nicht stimmen kann in diesen Überlegungen. Dass das eben nicht klug sein kann. Ja. Wenn jemand etwas für klug hält, aber der Liebe dabei widerspricht. Ja. Weil er Gott widerspricht nämlich dadurch. Und Klugheit muss, und das ist eh schon klar geworden jetzt, immer etwas Praktisches sein. Also es ist in Wirklichkeit nicht mit Klugheit im Sinne dieser Tugend gemeint, dass jemand theoretisch alles weiß und in seinem Kopf findet das alles statt, aber tut es halt nicht. Das ist eben noch keine Klugheit. Die Klugheit ist das, was einen dazu bringt, das Richtige zu tun. In rechter Weise zu tun. Ja. Jemand, der nur in der Theorie verharrt ständig, der ist eigentlich nicht klug. Also man kann sich ja auch praktisch das immer wieder denken. Mich fasziniert das immer, wenn Wissenschaftler beispielsweise ihre Wissen erklären. Es gibt welche, die machen das so, dass man also am Bauch liegt und sagt, der ist also unglaublich intelligent und toll und ich verstehe kein Wort. Und dann gibt es andere, die können das 5-jährigen Kindern erklären. Und das sind aber meistens die es also wirklich wissen, worum es geht. Das sind meistens die ganz Großen. Ja. Die können es auch sofort praktisch umsetzen auf den jeweiligen Gesprächspartner in dem Fall zum Beispiel. Nicht? Also das ist oft ein ganz gutes Kennzeichen, ob jemand wirklich klug ist, ob er es auch einfach und praktisch umsetzen kann. Ohne dem wäre es nämlich nicht klug. Ja. Letztlich zählen nicht... Gut. Letztlich zählen nicht die Gedanken, die ich habe, sondern das Tun. Ja. Vielleicht kennen alle das Gleichnis von Christus, von den zwei Söhnen, die der Vater anschafft, muss man sagen, geht sie in einen Weinberg arbeiten und der eine sagt, ja, mache ich gerne, geht aber nicht. Und der zweite sagt, nein, ich will nicht und geht aber dann doch. Und Christus fragt ihn, also wer hat es den Willen des Vaters erfüllt? Na, der zweite natürlich. Ja. Manche halten es für klug, alles zu wissen und genau alle erklären zu können, was das Richtige ist, aber sie tun es nicht. Und jemand anderer kann es vielleicht nicht so gut erklären, aber tut es. Der zweite lebt die Tugend der Klugheit natürlich, nicht der erste. Ja. Ganz prinzipiell, diese Kardinalstugenden, wovon die Klugheit die erste ist, wurden schon früher systematisiert von den griechischen Philosophen. Aeschylus, ein früher griechischer Philosoph, hat schon von den Kardinalstugenden gesprochen. Allerdings bei ihm hat er noch die Klugheit als Frömmigkeit bezeichnet. Ganz spannend. Und deswegen als Frömmigkeit, weil es genau darum geht, dass wirklich die wahre Klugheit eben nach dem letzten Sein sucht, nach dem letztgültigen. Ja. Und das ist natürlich Frömmigkeit. Allerdings muss man sagen, dass Frömmigkeit für die alten Griechen schon etwas anderes bedeutet dann hat, als für uns heute, wo wir einen Umgang mit Gott haben. Frömmigkeit hat bedeutet, auch mit diesem heidnischen Götterhimmel irgendwie umzugehen, das anzuerkennen, der aber teilweise auch wieder widersprüchlich war. Und eigentlich war es recht bald, dass die Philosophie darauf nicht mehr gebaut hat, was sich da am Götterhimmel oder am Olymp abspielt. Schon Platon hat dann eben lieber von der Klugheit gesprochen als von der Frömmigkeit, hat aber genau das gemeint, dass es darum geht, sozusagen aufs Letztgültige zurückzukommen. Die griechischen Philosophen haben sich dann eigentlich von dieser Mythologie mehr oder weniger verabschiedet, also die haben sie nicht zur Grundlage ihres Denkens gemacht. Ja. Was ja ganz interessant ist, was zur gleichen Zeit in Israel aber eben gerade stattgefunden hat. Es hat ja einen Dialog, einen Austausch gegeben zwischen griechischer Philosophie und den alttestamentlichen Weisheitslehrern, müsste man sagen, die hätten sich selbst nicht als Philosophen bezeichnet. Die ganze Weisheitsliteratur im Alten Testament bezieht sich sehr wohl auf griechische Philosophie auch und so weiter. Aber im Alten Testament ist eben der große Unterschied, dass man Gott gekannt hat, den einen einzigen Gott. Ja? Und das macht es ihm sehr spannend, das auch in Beziehung zueinander zu setzen. Aber man merkt, dass die griechischen Philosophen schon gemerkt haben, dass das letzte Sein eben nicht der Zeus ist, der Blitze schleudert oder sonst etwas. Krass das geworden ist, hat man in der Forschung gemerkt bei Sokrates, der plötzlich nur noch gesprochen hat davon, dass es eigentlich denkunmöglich ist, dass es mehrere Götter gibt, es kann nur einen geben, der wurde wegen Blasphemie zum Tode verurteilt. Nicht? Das war der eigentliche Grund des Todesurteils des Sokrates, weil er diesen Götterhimmel abgelehnt hat. Ja. Aber die Philosophen haben sich dann mehr oder weniger gar nicht mehr damit beschäftigt. Aristoteles schließlich hat das dann sehr zu einem sehr praktischen Weg der Erkenntnis und des Handelns gemacht. Weil genau, was ich vorher schon gesagt habe, reines Denken ohne praktisches Handeln sinnlos erschienen ist. Für die Philosophie war dann klar, dass auch jeder Mensch seinen Weg zum Glück führt. Wir würden es vielleicht Seligkeit sagen. Und schon sehr spannend, rein nur aus logischer Überlegung, das richtige Handeln ist deswegen wichtig, weil es die Menschen glücklich macht, das Richtige zu tun. Also es war schon klar, dass das letzte Glück nicht im großen Reichtum oder sonst was oder in einem reinen Genuss zu finden ist, sondern das glücklich macht die Menschen, wenn er richtig handelt. Ja. Deswegen sollte er klug handeln. Und erst sehr, sehr viel später in der Neuzeit, das war dann Immanuel Kant, hat er sozusagen, der auch sich Gedanken über die Tugenden gemacht hat, hat er die Klugheit sozusagen entkleidet ihrer moralischen Funktion. Ja. Klug handelt man dann, wenn man für das eigene Wohlsein handelt. Ja. Also nicht mehr nur das Richtige, das Allgemeingültige, sondern wenn es einem selbst nützt. Davon ist ja die heutige Gesellschaft ganz stark geprägt. Nicht? Heute wird oft die Sünde genauso verstanden. Sünde ist es dann, wenn es jemand anderem oder mir schadet. Ja. Das ist natürlich kein religiöser Zugang zur Sünde. Ja. Religiöse Sünde ist immer, also wenn ich es religiös betrachte, eine Sünde, das unrechte Handeln, weil ich die Gebote Gottes übertrete, weil ich ihm nicht zukommen lasse, was ihm gebührt, weil ich ihn beleidige dadurch. Ja. Das wollen heute viele nicht mehr hören. Ja. Das hat eigentlich Kant eingesichtet. Man verzichtet eigentlich auf die Transzendenz. Ja. Man verzichtet auf Gott, aber wir kennen ihn halt. Da gibt es natürlich wieder Gegenbewegungen. Also ein Josef Pieper, ein katholischer Philosoph, hat schön gesagt, das darf ich zitieren, keinen Satz der klassisch-christlichen Lebenslehre gibt es, der dem Ohr des heutigen Menschen, auch des Christen, so unvertraut, ja so fremd und wunderlich klingt wie dieser, dass die Tugend der Klugheit die Gebärerin und der Formgrund aller übrigen Kardinalstugenden ist, der Gerechtigkeit, der Tapferkeit und der Mäßigung, dass also nur wer klug ist, auch gerecht, tapfer und maßvoll sein kann und dass der gute Mensch gut ist, Kraft seiner Klugheit. Also, die Klugheit brauchen wir,
um das Richtige zu erkennen und das dann auch zu tun. Und davon hängen natürlich die anderen Kardinalstugenden ab. Natürlich hat sich das Christentum dann auch bewusst Gedanken gemacht und Thomas von Aquin, im Mittelalter war er ein großer Systematisierer, der übrigens sich sehr angelehnt hat an Aristoteles, also das, was Thomas von Aquin geschrieben hat und gedacht hat, das war so fußend auf der Philosophie des Aristoteles, auch das vielleicht ganz spannend, dass nämlich der Aristoteles ins Abendland gekommen ist über den Islam. Der war in Europa eigentlich verloren gegangen und im Islam wurde er bewahrt und studiert und über den Islam wurde er dann sozusagen wieder in Europa bekannt. Ja. Thomas von Aquin hat sehr wohl, man glaubt immer, das war schon abgeschlossen, hat geschrieben über muslimische Philosophen und so weiter. Ja. Auch um sie zu widerlegen natürlich, ja, aber da hat es einen Austausch gegeben. Das war so ganz spannend. Aber sozusagen nur als kleine Nebenbemerkung war das jetzt, Thomas von Aquin bezieht sich wieder auf Aristoteles, also die griechische Philosophie, wenn er sich über die Kardinalstugenden Gedanken macht und nennt sie eben die Genitrix Virtutum, also die anderen Tugenden hervorbringt. Ja, die Klugheit bringt hervor, dass ich gerecht bin. Es ist einfach klug, gerecht zu sein, tapfer zu sein, mäßig zu leben. Auch die Auriga Virtutum, also die Lenkerin der Tugenden. Ja, die Klugheit zeigt mir, wie ich leben kann, ja, wie ich das machen kann, wie ich es erreichen kann, welche Mittel ich einsetzen kann und so weiter. Die Klugheit gibt der Vernunft die Ausrichtung, befähigt, das Gute zu erkennen und die rechten Mittel zur Verwirklichung des Guten zu erkennen und zu ergreifen. Die Voraussetzung dafür ist die Erkenntnis. Was soll ich also jetzt erkennen? Die Urgrund allen Seins. Wir wissen, wer das ist Gott. Und so verhilft die Klugheit zu einem richtigen Gewissensurteil. Wir können das jetzt so nennen. Gewissen ist ein Begriff, der jetzt auch in vielen nicht religiösen Kontexten genannt wird, dass der Mensch in sich irgendwie so ein Gefühl für das Gute hat. Aber wieder, wir Christen kennen ja Gott. Für die Christen, und da haben wir, glaube ich, recht, ist das Gewissen die Stimme Gottes in uns. Etwas, was nicht aus uns selbst herauskommt, was wir uns selbst ausdenken können, sondern was ungebunden von unserem eigenen ist, dass Gott sozusagen in uns hineinspricht. Und wieder sind wir sozusagen bei dem Erkennen des Letzten, wenn wir auf unser Gewissen hören. Insofern ist Dummheit, wenn man die Dummheit zum Gegensatz der Tugend, der Klugheit nimmt, hat das immer auch etwas mit Bösen zu tun. Und da muss man sehr aufpassen, Dummheit ist ja nicht gemeint als ein intellektueller Defekt, also dass jemand sozusagen keinen hohen Intelligenzquotient hat oder was. Das hat nichts mit Bösen zu tun. Ja. Sondern Dummheit in dem Sinn, dass es die Klugheit verneint. Um das ein bisschen zu erklären, ein Text, der mich wahnsinnig beeindruckt, ich habe ihn immer wieder schon auch erwähnt in Predigten, aber jetzt hat man ein bisschen Zeit, da kann ich ihn ganz vorlesen, ein bisschen drüber sprechen, und zwar von Dietrich Bonhoeffer, ein sehr beeindruckender evangelischer Theologe und Seelsorger, der im Dritten Reich das war, was die Evangelischen heute die bekennende Kirche nennen. Ja, die Evangelischen haben ein Problem, weil die offizielle evangelische Kirche im Dritten Reich war so voller Nationalsozialisten. Das war so. Der Reichsbischof Müller war ein Obernazi. Die haben also die deutschen Christen, das war die offizielle Vertretung, dann wollten das Christentum reinigen von allem Jüdischen und so. Also das war furchtbar. Das ist also eine Last, über die man nicht gerne heute spricht. Und deswegen hat man sich natürlich heute im Rückblick auf die geschaut, die sich da bewährt haben und nennt sie die bekennende Kirche. Diesen Begriff hört man immer wieder. Also Dietrich Bonhoeffer ist eines der hervorragenden Beispiele der bekennenden Kirche, also der evangelischen Christen, die bei diesem Blödsinn nicht mitgemacht haben, sondern klug geblieben sind. Und er war bereits in Gestapo-Haft, ist er später dann hingerichtet worden im Konzentrationslager, und hat diesen Text, weiß ich jetzt nicht wann, aber er hat jedenfalls schon in Haft geschrieben. Und es ist ja interessant, dass die Zensur, durch die seine Briefe gegangen sind, das nicht erkannt hat, was er da schreibt. Das ist das beste Beispiel dafür, was er dann schreibt, nämlich die Dummheit, die eine Folge der fehlenden Klugheit ist in diesem Sinne, also eine Folge des Bösen. Ja. Und natürlich beschreibt er das Dritte Reich und der Zensor hat das offensichtlich nicht mitbekommen. Ich lese den Text vor. Ja. Diese Ignoranz, diese Borniertheit wird eben deutlich. Das Dritte Reich eignet sich einfach sehr gut, weil so etwas eindeutig Böses ist. Ja. Da kann man sehr gut oft sozusagen die Gegenseite anschauen und damit man die positive Seite auch besser erkennt. Dietrich Bonhoeffer schreibt in diesem Brief: Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch durch Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch. Und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden. Ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen. Es ist sinnlos und gefährlich. Um zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir Wesen zu verstehen suchen. So viel ist sicher, dass sie nicht wesentlich ein intellektueller, sondern ein menschlicher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm sind. Und intellektuell sehr schwerfällige, die alles andere als dumm sind. Diese Entdeckung machen wir zu unserer Überraschung anlässlich bestimmter Situationen. Dabei gewinnt man weniger den Eindruck, dass die Dummheit ein angeborener Defekt ist, als dass unter bestimmten Umständen die Menschen dumm gemacht werden bzw. sich dumm machen lassen. Das Vorurteil als Kennzeichen der Dummheit. Dass ich etwas, also das ist das Dritte Reich ein Paradebeispiel, nicht dieser Rassismus oder auch die Überheblichkeit, sich selbst für die Herrenrasse zu halten und zu glauben, dass man sich was durch Abstammung jetzt höherwertig ist oder sonst etwas, das ist alles ein Vorurteil, ja, das sich auch nicht belegen lässt und ist einfach dumm in dem Sinn, dass es aus der Borniertheit herauskommt, dass es die Wahrheit und die Wirklichkeit nicht anzunehmen bereit ist, ja, sondern einfach etwas behauptet, und sie danach das in falschen Behauptungen richten. Das ist eben das Gegenteil von Klugheit. Das ist vor allem das Dumme. Ja. Die fehlende Bereitschaft, die Wahrheit annehmen zu wollen. Ja. Überhaupt danach zu fragen. Ja. Dass man offensichtlich Falsches zur Norm erhebt, was ja im Dritten Reich sehr eindeutig passiert ist. Ja. Das ist natürlich auch völlig resistent gegen alle Argumente. Ja. Wenn man dann sagt, das ist halt so. Ja. Das war ja auch die Ideologie, das Dritte Reich war ein Führerstaat. Das, was man so oft hört, ich habe nur meine Pflicht getan, weil das war der Befehl, nicht? Das ist ja von oben bis unten gegangen. Das Gesetz des Dritten Reichs war der Wille des Führers. Ja, das wurde dann gegossen. Es gibt ein sehr interessantes Buch vom Hans, also über den Hans Frank, der war Generalgouverneur in Polen. Das habe ich erst gelernt, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ganz Polen ist im Dritten Reich wie ein Konzentrationslager geführt worden. Die Polen haben gehungert, wurden also wie ein Sklavenvolk gehandelt. Die ganze Ernte musste abgeliefert werden, damit es in Deutschland genug zu essen gibt. Und die Polen sind verhungert, alle die Intelligenz, fast alle Priester hat man in Konzentrationslager gesperrt, ja, hat sozusagen, damit es niemanden gibt, sie durften nicht studieren, nichts, ja, also es war fürchterlich, was die gemacht haben. Und der Hans Frank hat dort wie ein König geherrscht, und der war Jurist von seiner Ausbildung her und war sogar unter den also den Nazis ein bisschen belächelt, weil er immer klarstellen wollte, dass das Dritte Reich ein Rechtsstaat ist. Das Recht ist der Wille des Führers, dieses Recht wird jetzt in Gesetze gegossen, was weiß ich was, wer welches Volk versklavt und wie das geht, und deswegen ist das jetzt ein Rechtsstaat. Das haben nicht einmal die Nazis ernst genommen. Aber diese Argumentation, ja, ist ja irrsinnig interessant, weil man, wenn man einfach nicht bereit ist, die, sozusagen vom richtigen Punkt auszugehen, sondern schon von einem Irrtum ausgeht, weil man den einfach behauptet. Ja. Der kann noch so falsch sein. Ja. Und dann kommen eben solche Sachen heraus. Ja. Noch einmal, da geht es nicht darum, dass jemand unintelligent ist, sondern er ist unklug. Und Klugheit bedeutet eben was anderes als Intelligenz. Ja. Und diese Dummheit, die hier beschrieben ist, das hat was mit Bösem zu tun. Ja. Auch mit der Sünde. Der Text geht weiter. Wir beobachten weiterhin, dass abgeschlossen und einsam lebende Menschen diesen Defekt seltener zeigen, als zur Gesellung neigende oder urteilte Menschen und Menschengruppen. So scheint die Dummheit vielleicht weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem zu sein. Sie ist eine besondere Form der Einwirkung geschichtlicher Umstände auf den Menschen, eine psychologische Begleiterscheinung bestimmter äußerer Verhältnisse. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Dummheit pflegt. Ja, es hat den Anschein, als sei das geradezu ein soziologisch-psychologisches Gesetz. Die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Der Vorgang ist dabei nicht der, dass bestimmte, also etwa intellektuelle Anlagen des Menschen, plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung dem Menschen seine innere Selbstständigkeit geraubt wird und dass dieser nun, mehr oder weniger unbewusst, darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden. Dass der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht selbstständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagwörtern, Parolen etc. zu tun hat. Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen Wesen missbraucht, misshandelt. So zum willenlosen Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Missbrauchs. Dadurch werden Menschen für immer zugrunde gerichtet werden können. Aber es ist gerade hier auch ganz deutlich, dass nicht ein Akt der Belehrung, sondern allein ein Akt der Befreiung die Dummheit überwinden könnte. Also nämlich, er beschreibt ja ganz eindeutig das Dritte Reich und der Zensor hat das nicht entdeckt, ich finde das ja irrtig lustig. Und das, der muss ja wirklich auch eben, die Tugend der Klugheit musste ihm auch gefehlt haben. Und da sieht man, wie weit das gehen kann. Ja? Nämlich die Masse, in der sich ein Mensch begibt, ja, in der er mitschwimmen kann, ein Schutz gegen das eigene Nachdenken. Ja. Und das trifft man immer wieder. Also alle die Dinge, deswegen finde ich das so spannend, diesen Text heute zu lesen, und sie denken, ah, Dritten Reich war alles furchtbar. Gar so unterschiedlich ist das nicht zu unserer heutigen Zeit. Ja. Wenn es alle machen, und da muss man nicht mehr drüber nachdenken, und das ist der Zeitgeist, und da schwimme ich fleißig mit, und da kann es ja nicht so falsch sein. Nicht? Klugheit bedeutet, selbst sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Deswegen müssen es ja auch äußere Zwangsmaßnahmen sein, die den Einzelnen dazu bringen, die Machtentfaltung. Ja. Da muss man immer vorsichtig sein. Er schreibt ja ausdrücklich, das gibt es auch im religiösen Leben. Ja, das hat es ja auch im katholischen sehr wohl auch gegeben, das war immer ein Fehler. Ja. Bekehrung findet ja nicht statt, wenn jemand dazu gezwungen wird. Dann ist es eben gar keine Bekehrung. Es muss immer eine innere Sache sein, ein inneres Bewegen sein, ein inneres sich dazu entschließen. Das gibt es aber auch in alle Richtungen, auch in unserer lieben Mutterkirche, ja, dass man plötzlich durch Druck gewisse Richtungen machen will, anstatt gemeinsam, klug, eben nach dem Eigentlichen zu suchen. Ja. Ich habe vorher erzählt von Thomas von Aquin, der selbstverständlich sich mit dem Islam und mit islamischen Philosophen beschäftigt hat und keine Angst gehabt, seinen Glauben zu verlieren. Ja. Er sucht nach der Wahrheit, ja, und ist bei Gott geblieben. Ja. Und der so unselbstständige Mensch wird dann oft bockig. Ja? Und plötzlich kommen keine Argumente mehr oder logische Dinge, sondern Schlagworte, Parolen. Auch das kommt mir für die heutige Zeit nicht ganz unbekannt vor. Ja? Dass man gewisse Dinge nicht mehr diskutieren darf. Darüber darf man nicht mehr reden, das ist so. Ja? Warum? Wenn es die Wahrheit ist, wenn es richtig ist, darf ich jederzeit. Ja? Der gläubige Mensch darf auch den Glauben mit seiner Vernunft betrachten. Der braucht keine Angst haben, dass er ihn verliert dadurch. Ja. Das ist immer eine gefährliche Sache, wenn man die Klugheit ausschalten möchte, ja, dann stimmt das nicht. Und schließlich der dritte Teil dieses Textes, dabei wird man sich damit abfinden müssen, dass eine echte innere Befreiung in den allermeisten Fällen erst möglich wird, nachdem die äußere Befreiung vorangegangen ist. Bis dahin werden wir auf alle Versuche, den Dummen zu überzeugen, verzichten müssen. In dieser Sachlage wird es übrigens auch begründet sein, dass wir uns unter solchen Umständen vergeblich darum bemühen, zu wissen, was das Volk eigentlich denkt und warum diese Frage für den verantwortlich Denkenden und Handelnden zugleich so überflüssig ist. Immer nur unter den gegebenen Umständen. Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, Psalm 111, sagt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Übrigens haben diese Gedanken über die Dummheit doch dies Tröstliche für sich, dass sie ganz und gar nicht zulassen, die Mehrzahl der Menschen unter allen Umständen für dumm zu halten. Es wird wirklich darauf ankommen, ob Machthaber sich mehr von der Dummheit oder von der inneren Selbstständigkeit und Klugheit der Menschen versprechen. Ja. Auch spannend, ja, dass die Freiheit, innere Freiheit, doch auch voraussetzt, oft, dass die äußere Freiheit gegeben ist. Ja. Wobei er selbst ein Gegenbeispiel dafür ist, weil er innere frei geblieben ist, auch wenn er gefangen gehalten worden ist. Aber die Überwindung der Dummheit, wie er sie hier beschreibt, ja, kommt durch die Hinwendung zu Gott. Ja. Wieder die wahre Erkenntnis des Letztgültigen, das ist Gott. Das merkt man oft, wenn Menschen sich bekehren, das können auch ganz schlichte Menschen sein, was die einem für kluge Dinge sagen. Ja. Wo plötzlich jemand mit einem Schlag hat man auf das Gefühl, weil er Gott gefunden hat, sich auskennt. Ja, das richtige Sinn. Also es hat wirklich was mit Gott zu tun. Deswegen ist es schlimm, wenn man die Klugheit, so wie es Kant gemacht hat, sozusagen entgleitet von allem Transzendenten, von einer Rückbindung an das Höhere, ja, an Gott, dann stimmt was nicht, dann gerät das Ganze in Schieflage. Überlegen wir uns nochmal, ob das heute wirklich alles so anders ist, ja, und wirklich unsere Welt und unsere Gesellschaft so ganz frei ist von Vorurteilen, die also streng eingefordert werden, ja, manche Dinge einem Diskussionsverbot unterliegen, ja, ob es nicht doch einen gewissen, oft sehr starken Gruppendruck gibt, äußere Zwangsmaßnahmen, die gesetzt werden, damit nur die armen eigenen Entscheidungen nicht getroffen werden können, oft mehr Schlagworte als Argumente verwendet werden, ob doch auch äußerlich die Freiheit gar nicht so oft beschnitten wird, auf eine sehr, wie soll ich sagen, gefinkelte Art und Weise, also nur als Anregung zum Nachdenken. Ja. Heute genauso wie damals, die Lösung ist immer eine Bekehrung zu Gott. Ja. Damals wie heute. Kommen wir nochmal zu Thomas von Aquin, der eben sich über die Tugend natürlich auch Gedanken gemacht hat, wie über alles. Thomas von Aquin war ein Lustiger, weil er hat die Summa Theologica zum Beispiel geschrieben, so als Einführung ins theologische Denken, und das ist also heute das große Werk, über das viel geforscht wird, weil es unglaublich tief ist. Also war selber immer sehr bescheiden mit dem, was er da sehr klug auch sozusagen fabriziert hat. Ja. Er hat selber gar nicht so wahrgenommen, wie genial er eigentlich ist. Ja. Aber bis heute kann man wirklich von Thomas von Aquin sehr vieles lernen. Und er spricht von der Tugend der Klugheit, dass sie drei Phasen durchlaufen sollte. Das Consilium, das Judicium und das Principium bzw. die Applicatio ad Operandum. Also was heißt das? Das Consilium, wie ein Konzil, nicht? Man überlegt sich, ja, man schaut, was ist eigentlich das Richtige. Was ist die Grundlage meines Lebens? Also dass man sich das bewusst macht, dass man sich das überlegt, auch mit Hilfe seiner Vernunft und so weiter, im Blick auf Gott, auf das Eigentliche. Das Judizium, dass man dann auf die Grund dieser Überlegungen ein Urteil fällt, was zu tun ist. Ja. Und dann schließlich eben, dass man es umsetzt. Ja. Es muss ein Tun daraus werden. Wenn das nur theoretisch bleibt, ist es eben noch keine Klugheit. Ja. Wenn man sich das jetzt ganz praktisch für sich selbst überlegt, ja, dann wird das Erste notwendig sein, dass ich irgendwie wirklich sozusagen darum komme, das wahre, Richtige überhaupt erfassen zu können. Und da spielt die Bildung schon eine Rolle. Und Bildung meint jetzt mehr, als sich einfach nur verschiedene Fakten anzulesen oder auswendig zu lernen. Bildung heißt ja wirklich, sich mit etwas so zu beschäftigen, dass man selbst aufnimmt, dass man selbst erfasst, dass man selbst zu verstehen beginnt. Bildung gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Es gibt intellektuelle Bildung, ja, dass ich beispielsweise Theologie studiere, Philosophie mich beschäftige, auch Naturwissenschaften und so weiter, dass ich einfach beginne, das Sein zu verstehen, was es gibt. Ja. Aber es gibt auch soziale Bildung. dass ich lerne, mit Menschen umzugehen, ist genauso wichtig. So wie man heute ja schon gelernt hat, es gibt nicht nur die intellektuelle Intelligenz, sondern auch die soziale Intelligenz. Das trifft auch auf die Klugheit zu. Herzensbildung, was man nennt, und so weiter. Also Bildung wird etwas sein, wenn ich mich um die Tugend der Klugheit bemühen möchte, das in welcher Form auch immer eine Rolle spielt in meinem Leben. So ist der Weg, sozusagen die Tugend zu erwerben, indem ich mich um Bildung bemühe. Die Theologen weisen uns aber darauf hin, dass diese Bildung, also das Aneignen des Wahren und des Richtigen und des Eigentlichen, gestört ist seit dem Sündenfall. Das ist ganz interessant, das hat eine sozusagen, dass wir sündige Menschen sind, das hat auch zur Auswirkung, dass unsere Erkenntnisfähigkeit eingeschränkt ist. Dass wir das sittliche Gute nicht so klar sehen immer, was gut ist, was falsch ist. Und das ist ein Hindernis sein kann. Und das betrifft nicht nur prinzipiell den gefallenen Menschen, dass er dann immer noch den Folgen der Abschuld leidet, sondern auch natürlich die persönliche Sünde. Wenn ich mich von meinen Sünden nicht zu trennen bereit bin, hat das eine Auswirkung darauf, dass ich die Tugend der Klugheit nicht erwerben kann. Das hängt miteinander zusammen. Beim Erlangen der rechten Bildung sind wir im hohen Maß natürlich auch auf unsere Umgebung angewiesen. Man kann sozusagen auf Irrwege geleitet werden, indem man auf die falschen Leute hört, falsche Ratgeber hat. Viele sind ganz unschuldig dadurch sozusagen auf wirklich Abwege gekommen, nicht? Wenn jemand sein Leben lang nur die christlichen Dinge hört, bleiben wir zurück beim Beispiel des Dritten Reichs, wenn jemand aufwächst in einer Nazi-Familie und glaubt wirklich, das höchste der Gefühle ist es, die Rasse reinzuerhalten oder was weiß ich für ein Blödsinn, glaubt er das und hält das für klug. Wobei eben ganz interessant ist, dass das Gute sich oft durchsetzt, und recht vehement durchsetzt, voll alles dagegen spricht. Der Sohn von Martin Bormann ist, der Martin Bormann war der Reichsführer, irgendwie so hat er geheißen, das war der Sekretär von Hitler, das war eigentlich der im innersten Kreis, das war der einzige Du-Freund von Adolf Hitler, ständig um ihn herum. Der hat einen Sohn gehabt und wie dann das Dritte Reich zusammengebrochen ist, ist also der über die österreichischen Alpen geflohen und ist irgendwo bei der Bergbauernfamilie hängen geblieben, nur er. Und das waren halt brave Katholiken, die haben ihn aufgenommen, haben ihn aufgezogen, der ist Priester geworden. Er hat dann leider später das Priestertum aufgegeben, war der Missionar, aber da sieht man plötzlich, was da passieren kann. Das war der Sohn vom Ober-Ober-Nazi. Also die Wahrheit hat eine unglaubliche Macht, Gott hat eine große Macht. Die größten Feinde der Klugheit sind aber in der Regel die eigenen ungeordneten Leidenschaften, die unseren Willen zur objektiven Selbsterkenntnis stark einschränken können, da ja sonst schmerzhafte Verhaltensänderungen notwendig wären. Also, das kennt man, wenn man ehrlich ist, von sich selber nicht, dass man oft die Wahrheit nicht wahrnimmt, weil man gefangen ist in seiner Wut oder in seinem Egoismus oder in seiner Triebhaftigkeit oder was auch immer. Also, das spricht alles gegen die Klugheit, gegen das Erfassen der Wirklichkeit, gegen die richtige Anwendung und das Finden des rechten Weges, wenn ich gefangen bin in solchen Dingen, in meinen eigenen Leidenschaften. Deswegen zeigt sich auch sehr deutlich sozusagen wieder der Weg, wie kann ich diese Tugend erwerben. Das hat sehr viel auch mit Askese zu tun, in Griff bekommen der eigenen Leidenschaften. Betrifft Herzensbildung, betrifft alles das, dass ich die Umgebung richtig wähle. Hier spielt die Familie wahrscheinlich die allerwichtigste Rolle, aber genauso auch Schule, Freundeskreise, was ich studiere, was ich mir Medien anschaue und so weiter. Das hat alles Auswirkungen. Das ist nicht wurscht. Die Klugheit zu erwerben heißt, dass all diese Dinge sich bewusst zu machen und richtig einzusetzen. Der größte Feind sozusagen eines klugen Lebens, die Tugend, ist das, was man Relativismus nennt. Benedikt XVI. Hat von der Diktatur des Relativismus gesprochen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber das kann man ganz objektiv sagen. Das, was die Freimaurer als Ideologie haben, hat sich heute also auf breiter Ebene durchgesetzt. Nämlich, jeder soll an irgendwas glauben, es ist gar nicht so wichtig, was, es können völlig unterschiedliche Dinge sein, weil das Einzige, was verboten ist, ist ein Dogma. Dass irgendjemand behauptet, ich habe Recht. Widerspricht natürlich dem Christentum. Wir glauben ja, dass wir Gott erkannt haben. bezeichnet. Und das wird zur Diktatur erhoben. Du darfst nur nicht glauben, dass es irgendwas Fixes gibt. Ja, was natürlich ein Blödsinn ist und das hindert einem, sozusagen das Fixe, das eigentlich Wahre zu erkennen, wenn man es von vornherein ausschließt. Das nennt man Diktatur des Relativismus. Ja. Das ist das Böseste, was man heute, glaube ich, jemandem sagen kann. Du bist ein Dogmatiker, ein Dogmatismus. Du glaubst, dass es da irgendwie Dinge gibt, die wirklich fix sind. Natürlich gibt es die. Ja. Was folgt daraus? Was gilt dann, wenn man sozusagen das ablehnt, dass es letztgültige Wahrheiten gibt? Wie treffe ich da meine Entscheidungen eigentlich? Hat man oft, ich treffe sie aus dem Bauch heraus. Und das ist das Beste. Und das ist genau das Gegenteil von Klugheit. Es ist nicht rückgebunden an eine Ethik, an höhere Werte, an Moral, an etwas Unverrückbaren, ja, sondern unterliegt halt der starken Gefahr, dass es nur noch um Hedonismus geht, also die Befriedigung eigener Bedürfnisse und der eigenen Egoismen und der eigenen Triebe und so weiter, aus dem Bauch heraus zu handeln immer. Ja. Was sind die Grundsätze, nach denen ich lebe, kann man sich jetzt fragen. Ja. Habe ich das schon gefunden? Habe ich Gott wirklich gefunden? Ist es wirklich die Grundlage, auf der mein Leben steht, die mein tägliches Handeln bestimmt? Nicht? Ist es nicht das, worauf ich Lust habe, was ich täglich mache, sondern ist es wirklich, so wie es der Klugheit entspricht, dass ich mir überlege, was ist eigentlich das Richtige, noch besser, was wäre das Beste? Ja? Und das mache ich dann. Unabhängig, ob ich Lust drauf habe oder nicht Lust drauf habe, ob es mir was bringt oder nicht bringt, so ob es das Richtige ist, das Schöne ist, das Wahre ist. Das bedeutet Klugheit. Ja. Ich habe mal ein Erstkommunionkind ganz völlig verwirrt, weil der hat irgendwas am Boden gelegen. Der sagt, kannst du das bitte aufheben? Und ich habe aber keine Lust dazu. Habe ich mir erlaubt zu sagen, dann heb es auf, ohne dass du Lust dazu hast. Der war so perplex, das hat er noch nie gehört. Wenn es richtig ist, kann man es machen, auch wenn man keine Lust dazu hat. Ja. Es gibt ganz große Heilige, die uns Vorbild sein können, wie in allen Dingen. Ja. Wenn wir auf den Augustinus schauen, ja, der also sicher einer der intelligentesten Menschen noch war, aber er hat halt die Klugheit auch gelebt. Interessant, dass viele Heilige, so wie der Augustinus, ihren Weg zum Glauben über die Philosophie gefunden haben. Über das, die Suche nach dem Letztgültigen haben sie Gott entdeckt. Nicht? Und wie, zum Beispiel auch ein Beispiel für Unklugheit, Augustinus hat uns ja sehr viel über sein inneres Leben auch mitgeteilt, dass er die Wahrheit schon gefunden gehabt hat, hat schon gewusst, wo es lang geht, aber eben noch nicht klug gehandelt hat, weil er gebetet hat, lieber Gott, bekehre mich, aber nicht so bald, weil er noch gefangen war in seinen eigenen Leidenschaften. Ja. Aber es ist ganz schön für uns, das heute so überliefert zu haben, weil es eben sehr deutlich illustriert, was damit gemeint ist. Und dann die berühmte Geschichte, wo er dann auch über die Trinität nachdenkt, nicht, also Intelligenz angestrengt hat, um eigentlich, wo Klugheit gefragt gewesen wäre, und er ist dann verzweifelt und dann sieht er eben, wie ein kleines Kind eine Kuhle ausgräbt am Strand und das Meerwasser da hineinschöpft. Er sagt, was machst du da nicht? Tu das ganze Meerwasser da hinein, wie ein Kind das halt macht. Und er drauf gekommen ist, das versuche ich. Versuche meine Intelligenz zu erfassen, wer Gott ist mit meinem Intellekt. Das geht nicht. Ja. Aber Klugheit ist eben mehr. Klugheit ist ein Zugang zum Eigentlichen zu finden, eine Bekehrung eigentlich. Ja. Thomas von Aquin habe ich schon gemeint, auch sehr bezeichnend, dass viele große Heilige, vor allem die Gescheiten und die Klugen, klug waren sie alle natürlich, auch immer Humor gehabt haben. Ja, ich glaube, dass Humor auch ein Kennzeichen für Klugheit ist, für diese Tugend. Ja. Ich habe schon gesagt, dass er seine großartigen Schriften immer so selber gefunden hat, das ist so ein bisschen wie eine Einführung. Er hat dann überhaupt ganz aufgehört zu schreiben. Auch wieder recht bezeichnend, weil er eine Vision gehabt hat, wo er Gott irgendwie sehr unmittelbar erlebt hat, ja, geschaut hat in gewisser Weise, hat aufgehört zu schreiben. Das, was ich da noch schreiben kann, ist wie Stroh, ja, nachdem, was ich da erlebt habe. Ja. Wieder merkt man, dass das Intellektuelle sogar überstiegen wird durch die Erfahrung Gottes dann. Ja. Aber ich möchte ganz bewusst zum Beispiel auch als Beispiel nennen, einen Menschen, der so allgemein anerkannt nicht intelligent war, wie der heilige Johannes Maria Vianney, der Pfarrer von Ars. Der war, hätte er selber sofort jederzeit bestätigt, dumm, konnte nicht lernen und so weiter. Ja. Hat sich wahnsinnig schwer getan mit dem Studium, hat auch schwierig gehabt, weil er da in der Französischen Revolution hineingeraten ist. berühmte Geschichte, wo ein 10-Jähriger ihm dann, er war schon erwachsen, Latein-Nachhilfe gibt und es war so genervt von seiner Begriffsstützigkeit, dass ihm eine runtergehaut hat, der 10-Jährige, dem Erwachsenen. Ja? Und worauf der Heilige sich bei ihm entschuldigt hat, bei dem 10-Jährigen und so weiter. So. Aber wenn man dann liest, was der gepredigt hat, unvorstellbar scharfsinnig, klar, schön, logisch, ja? Wo man merkt, das ist mehr als nur Intelligenz. Ja? Und das war klug eben. Ja, das ist Klugheit. Und es gibt dann, manchmal hat es Fälle gegeben, das auswendig gelernt, seine Predigten, und dann wieder vergessen, und dann hat er mittendrin aufgehört und ist von der Kanzel gestiegen, weil er sich nicht mehr den Rest gemerkt hat. Ja. Aber alles, was überliefert ist, ist so berührend, ein paar Zitate, nicht? Die Welt sieht nur das diesseitige Leben, der Christ aber sieht in die Tiefe der Ewigkeit. Oder die Religion wird oft falsch verstanden. Seht, meine Kinder, dass zum Beispiel eine Person an ihr Tagewerk gehen sollte. Sie ist von dem Gedanken erfüllt, große Bußübungen zu verrichten, die halbe Nacht im Gebet zu verbringen. Wenn sie klug wäre, würde sie sich sagen, nein, das darf ich nicht tun. Denn ich werde morgen meine Pflicht nicht erfüllen können, ich werde schläfrig und verdrossen sein und jede Kleinigkeit wird mich zur Ungeduld reizen. Es wird mir nicht gelingen, auch nur die Hälfte dessen zu erledigen, was ich erledigen könnte, wenn ich nachts geschlafen hätte. Sehr klug, klug eben, klug, ja. Es gibt nur eines, entweder herrscht ein Christ über seine Leidenschaften oder seine Leidenschaften beherrschen ihn. Es gibt keinen Mittelweg. Ja? Also das ist ja also Dinge, die ich so gesagt habe. Viele Beispiele, Edith Stein, um jemanden aus dem 20. Jahrhundert noch zu erwähnen, nicht? Auch eine unglaublich intelligente Frau, die ihren Weg über die Philosophie zum Glauben gefunden war, Atheistin, hat dann Christus entdeckt als Philosophin. Und was macht sie, nachdem sie die Wahrheit entdeckt hat als Philosophin? Sie tritt in einen Karmel ein, wo so wirklich das ganze Lebenshingabe ist. Und bei ihr hat das sogar noch das Martyrium bedeutet, weil sie als jüdischstämmige Karmelitin nach den Protesten der niederländischen Bischöfe sozusagen als Racheaktion von den Nazis aus den Niederlanden, wo sie geflohen ist, sozusagen in den dortigen Karmel deportiert worden ist und in Auschwitz umgebracht worden ist. Also Klugheit ist also, das hoffe ich, konnte ich halbwegs klar machen, viel, viel mehr als Intelligenz. Es ist eine Tugend, die damit zu tun hat, dass ich anknüpfen kann an die Wahrheit, an Gott und das mein Leben prägt. Es ist allerdings eine der Kardinalstugenden schon, also ich darf nicht einfach nur darauf warten, dass mir die eingegossen wird und dann nehme ich sie an, sondern es kann erarbeitet werden, wenn man das so nennen will. Mit der Hilfe Gottes natürlich, aber es geht darum, dass ich mich bemühen kann, gegen meine Leidenschaften zu kämpfen, wahrhaftig zu sein in meinem Denken, mir die richtigen Mittel zu wählen, mich um Bildung zu bemühen, also all die Dinge, die ich gesagt habe, um mir diese Tugend zu erwerben. Dann aber, wie uns die großen Philosophen und Theologen lehren, ist die Klugheit das Eingangstor auch für die anderen Tugenden. Also es zahlt sich aus, diesen Kampf zu kämpfen. Niemand wird Klugheit für nicht wichtig halten. Niemand wird sagen, nein, klug will ich nicht sein. Ja. Ich glaube, es herrscht immer wieder eine Verwirrung, was es eigentlich ist. Ja. Und es ist schlimm, wenn einem das geschieht, was der Bonhoeffer so schön beschrieben hat, wenn man dann Ignoranz, Dummheit, Borniertheit, Relativismus verharrt, ja, und dadurch eigentlich das am Wesentlichen des Lebens vorbeigeht und ein falsches Leben führt, ein unkluges Leben.